Fredi, unsere Folgen, ne, die zeigen uns ja schon immer wieder, wie viel Schlimmes in der Welt passiert. Wir sind das eigentlich schon fast gewohnt, schlimmerweise. Aber neulich, da habe ich so einen Betrugsanruf bekommen. Die wollten, dass ich so eine App runterlade, weil angeblich jemand mein PayPal-Konto gehackt hat. Das haben die mir auf jeden Fall erzählt. Und das klang alles so real und wirkte irgendwie so echt, dass ich muss es zugeben, zu meiner Schande, ich bin fast drauf reingefallen. Also ich habe schon auf App runterladen geklickt und dann habe ich irgendwie so gedacht, irgendwas ist hier komisch, ich lasse es doch mal lieber und recherchiere erstmal. Ja. Und das war halt ein Fake und Spam und ich weiß nicht, was ich mir da geholt hätte.
Ja, Nina, aber da bist du nicht alleine. Also ich bin ja schon mal drauf reingefallen und musste auch ordentlich Geld aufzahlen. Man muss so aufpassen. Hast du denn schon mal von NordVPN gehört?
Ja, bis zu dem Zeitpunkt nicht, aber weißt ja, Technik und nicht. Aber ich habe mich damit natürlich jetzt auch auseinandergesetzt und muss sagen, das ist wirklich gut.
Ja, ist toll, ne? NordVPN ist ein Anbieter für deine digitale Sicherheit. Ein Abo, viele Tools und dabei echt easy, also selbst für dich, Nina, und auch für mich. VPN wird mit einem Antivirusprogramm kombiniert. Und so ist man zum Beispiel vor Betrug geschützt, vor Phishing und eben auch vor solchen Anrufen, was ich super geil finde, weil ich kriege so viele davon. Und das auf allen Plattformen und für mehrere Geräte. Und ich kannte eigentlich VPN immer nur am PC im Internet bisher.
Aber kannst du gerne mal für alle erklären, wie das genau funktioniert? Weil irgendwie ist das immer so abstrakt.
Ja, also mit deinem Anruf zum Beispiel, deren Anrufschutz kennzeichnet potenzielle Betrugsanrufe, bevor du sie überhaupt annimmst, sodass du sie einfach ganz einfach ignorieren kannst. Genauso auch, wenn du zum Beispiel online unterwegs bist. Also NordVPN beinhaltet einen Antivirus der nächsten Generation und der schützt dich vor möglichen Betrugsversuchen und vor gefälschten Online-Shops. Und das bevor was passiert. Also nicht, nachdem das alles auf deinen ganzen Geräten gelandet ist und eigentlich quasi schon verseucht ist.
Und ich sag's euch, wie es ist. Das brauche ich. Alles davon. Ich brauche einfach alles. Ich drücke mich immer so ein bisschen ja vor diesen Themen und denke mir so, oh nee, kein Bock, mich drum zu kümmern. Ja. Aber dieser Anruf hat mir nochmal mehr gezeigt, wie schnell das gehen kann. Und das ist auch wirklich, auch wenn ich immer denke, mir passiert sowas nicht, weil ich kenne mich mit all dem aus. Ja, nee, Pustekuchen.
Und diese Spam-Anrufe, die kommen auch gefühlt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer häufiger und die sind total penetrant. Und NordVPN ist wirklich easy einzurichten. Und falls ihr Fragen habt, gibt es auch Unterstützung. Und wenn es euch so geht wie Nina und wie mir, dann schaut doch mal bei NordVPN vorbei und sichert euch mit dem Code DARKSECRETS euer Angebot mit einem großen Rabatt plus 4 extra Monate. Also nordvpn.com/darksecrets. Ihr könnt das Ganze ganz risikofrei testen mit 30 Tage Geld-Zurück-Garantie.
So, und dann könnt ihr auch ganz sicher unsere Folgen hören. Nichts passiert, wenn ihr im Internet unterwegs seid, auch nicht auf unserem Kanal. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
Sie selbst hat das auch nie klein geredet. Sie sagt auch immer, das war der beste Glücksfall in meinem Leben. Aber ihr kennt es ja auch vielleicht schon von anderen Mentorengeschichten. So eine Beziehung hat auch ihre Schattenseiten. Wagner ist extrem kontrollierend. Er sieht sich als derjenige, der Dolly Parton zu dem gemacht hat, was sie ist. Und er handelte auch danach. Aber 1974 ist dann der Punkt erreicht, an dem sie geht. Die Art, wie sie geht, ja, das ist vielleicht so ein bisschen Songwriting-Poesie. Sie weiß, dass ein normales Gespräch nicht reichen wird. Dass Wagner das nicht einfach hinnehmen wird, dass sie geht. Also setzt sie sich hin und schreibt einen Song, einen Abschiedsbrief in Liedform.
Ruhm, Macht und die dunkelsten Abgründe der Promi-Welt. Dark Secrets.
Am 25.08. ging eine Nachricht um die Welt. Dolly Parton ist tot. Die Frau, die bekannt ist für ihre blonden Perücken, die Glitzerkleider und für Songs wie Jolene oder I Will Always Love You. Dolly Parton wirkte fast ihr ganzes Leben lang wie ein Mensch, dem nichts und niemand die gute Laune nehmen konnte. Sie machte Witze über ihr eigenes Aussehen, nahm anderen damit oft den Wind aus den Segeln und schien selbst in schwierigen Situationen immer noch etwas Positives zu finden. Dabei hatte sie es nicht immer leicht. Angefangen bereits in ihrer Kindheit. Sie wuchs in großer Armut auf und da ist noch sehr viel mehr. Aber, so viel kann ich euch schon mal verraten, Dolly hat ihre schmerzhaften Erfahrungen nicht nur irgendwie überstanden. Sie hat sie immer wieder in Geschichten und Songs verwandelt. Und sie hat mit diesen Songs etwas geschafft, das nur sehr wenige Künstlerinnen schaffen. Menschen konnten sich daran wiedererkennen. Bevor wir anfangen, noch ein wichtiger Hinweis. In dieser Folge sprechen wir auch über Depressionen und Suizidgedanken. Wenn euch diese Themen gerade belasten, hört die Folge bitte nicht allein oder überspringt den entsprechenden Abschnitt. Hilfsangebote findet ihr auch in unseren Shownotes. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets. Ich bin Nina Lenzen.
Und ich bin Friederike Goldkamp. Ja, und als die Nachricht um die Welt ging, haben natürlich Nina und ich auch innegehalten. Und haben dann auch direkt gesagt, wir wollen eine Folge über Dolly Parton machen, weil sie wirklich eine sehr, sehr, sehr bewegende Geschichte hat. Es ist kein klassisches Dark Secrets-Thema, aber trotzdem wirklich erzählenswert. Mir sind ganz viele Sachen nicht bewusst gewesen und ich habe gestern Abend nochmal ganz viele ihrer Songs gehört. Und mit dem Wissen, was ich jetzt habe und ihr auch heute haben werdet, hört man gewisse Songs einfach nochmal ganz, ganz anders. Und ich bin ja auch großer Country-Fan, von daher freue ich mich, dass wir heute über Dolly Parton sprechen. Ihre Kindheit ist geprägt von Armut. Sehr großer Armut. Also ihr müsst euch vorstellen, eine Zwei-Zimmer-Hütte, 12 Kinder, kein Strom, kein fließendes Wasser und mittendrin ein kleines Mädchen mit einer Stimme, von der noch niemand ahnt, was sie vielleicht da mal mit anrichten wird. Das ist Dolly Partons Startpunkt im Leben. Genauer gesagt, sie kommt am 19. Januar 1964 zunächst in einer Einzimmerhütte in Pittman Center zur Welt. Das ist direkt am Little Pigeon River und die Familie zieht später um in eine etwas größere Zwei-Zimmer-Hütte auf Locust Ridge, mitten in den Great Smoky Mountains. Also es ist wirklich ein Fleckchen Erde, den man nicht mal eben so auf einer Karte findet, wenn man nicht ganz genau weiß, wonach man sucht. Dolly ist das vierte von 12 Kindern von Avie Lee und Robert Lee Parton. Und übrigens, diese Geschichte erzählt sie später selbst gern. Ihr Vater hatte kein Geld, um den Arzt zu bezahlen, der sie zur Welt brachte. Also hat er den Arzt mit einem Sack Maismehl bezahlt. Und das klingt natürlich wie eine hübsche Anekdote, aber das zeigt natürlich, wie bitter, bitter arm die Familie war. Und es ist eine Armut, die wir uns heute eigentlich noch kaum noch vorstellbar ist. Ihre Mutter ist mit 35 zwölffache Mutter. 11 Schwangerschaften in 20 Jahren, darunter ein Zwillingspaar.
Das ist so krass.
Mhm.
Das ist Wahnsinn. Also überleg mal, dann hätte ich jetzt schon 12 Kinder.
Mhm. Ja, also es ist 12. Wahnsinn.
Zwölf.
Ja.
Vor allem, wenn du so arm bist, also so wenig Geld hast. Kinder kosten ja auch Geld.
Total.
Und das dann mal 12, das ist schon beachtlich.
Total. Ich habe auch mal einen großen Respekt vor dem weiblichen Körper, dass er sowas schafft. Die Familie, weil du auch gerade gesagt hattest, ne, wie ernährt man so eine so große Familie? Die Familie lebt von dem, was sie anbauen und jagen können. Also die haben Kaninchen gejagt, Eichhörnchen gejagt, Murmeltiere gejagt, also alles, was draußen rumlief. Es gab nur ein einziges modernes Gerät in diesem Haus und es war ein batteriebetriebenes Radio. Und Musik ist in dieser Familie natürlich von Anfang an überall. Ihre Mutter singt den Kindern walisische und irische Balladen vor, die über Generationen weitergegeben wurden. Und Dolly selbst hat schon fast ziemlich oder unheimlich früh ihren ersten Song geschrieben, und zwar mit 5 Jahren. Der Song heißt Little Tiny Tasseltop, über eine Puppe aus einem Maiskolben. Und als kleines Mädchen baut sie sich aus einem Tabakstock und einer Blechdose ihr eigenes Mikrofon und hält sich damit ihre eigenen kleinen Konzerte im Garten. Mit 6 singt sie zum ersten Mal öffentlich in der Kirche. Mit 7 lernt sie auf einer selbstgebauten Gitarre. Mit 8 kauft ihr Onkel ihr dann die erste Gitarre und so weiter. Und sie trifft auch irgendwann auf Johnny Cash, der ihr rät, auf ihr eigenes Bauchgefühl zu vertrauen. Aber neben all diesem Talent und neben all diesen frühen, ich nenne es jetzt mal Bühnenerfahrungen, gibt es eben auch die andere Seite dieser Kindheit und die ist deutlich dunkler. 1955 ist Dolly 9 Jahre alt, als ihre Mutter im Juli einen weiteren Bruder zur Welt bringt, Larry. Und bei 12 Kindern ist es in der Familie üblich, dass die älteren Geschwister sich um die jüngeren kümmern. Also jedes Kind bekommt quasi ein Baby zugeteilt. Und Larry ist Dollys Baby. Und sie soll auf ihn aufpassen, ihn nachts wiegen, sich verantwortlich fühlen für halt ja dieses winzige Wesen. Und dann, nur nach gerade mal 4 Tagen, stirbt Larry. Und mal ehrlich, das ist natürlich für die ganze Familie eine Wucht und eine Horrornachricht, aber für eine gerade mal 9-Jährige ist das natürlich etwas, was du gerade gar nicht einordnen kannst. Und in den Jahren danach entsteht eine der bekanntesten und zugleich bewegendsten Geschichten aus Dollys Kindheit. Sie wird unterschiedlich wiedergegeben, beziehungsweise der Zeitrahmen ist unterschiedlich. Aber im Kern ist es, ihre Mutter näht ihr aus Stoffresten einen bunten Flickenmantel, weil kein Geld für einen richtigen Wintermantel da ist. Und Dolly ist so stolz auf dieses Kleidungsstück, dass sie dann halt das immer nur anhat und damit rausgeht. Dann gibt es manche Erzählungen, dass diese Stoffreste, und deswegen komme ich auch drauf mit Larry, dass zum Beispiel Teile davon ja aus seiner Babydecke genäht worden ist. So nach dem Motto, dass du ja immer noch was von ihm
Ein Teil dabei hast.
Genau, ein Teil dabei hast. Und Dolly war unglaublich stolz, diese Jacke zu tragen. Und sie geht damit zur Schule. Und da, und das ist so traurig, dass sie das auch so erleben musste, wird sie verspottet. Und das hat sie dann auch später mit voller Deutlichkeit erzählt. Es blieb wohl nicht nur bei dem Spott. Sie hat berichtet, dass andere Kinder hätten ihr den Mantel vom Leib gerissen und sie halbnackt in einen dunklen Mantelschrank gesperrt, wo sie dann schreiend eingesperrt war. Und sie sagte ganz lange, dass das der Grund sei, warum sie nachts nicht ohne Licht schläft. Also diese Erfahrung hat sie so tief getroffen, dass sie ganz lange nicht darüber sprechen konnte. Und dann hat sie 1969 den Song geschrieben, Coat of Many Colors. Und da hat sie sich quasi den ganzen Schmerz von der Seele geschrieben. Und sie hat auch selbst gesagt, dass das Schreiben des Songs ihr geholfen habe, diese Wunden zu heilen. Und wenn man sich den mal anhört, diesen Song, mal ganz genau auf den Text hört, das ist schon ziemlich ergreifend. Sie singt darüber, wie arm die Familie ist und wie stolz sie auf ihren Mantel ist, singt aber auch darüber, dass Armut auch eine Einstellungssache ist. Also, dass man sich auch entscheiden kann, traurig zu sein und arm zu sein. Und dass Armut nicht unbedingt was mit Geld zu tun hat, sondern auch so eine Einstellungssache. Fand ich sehr schön. Es gibt noch einen Aspekt in ihrer Kindheit, der ja weniger schön ist, muss man eigentlich wirklich sagen. Das ist die, wäre vielleicht dritte Ebene dieser Kindheit, eine gewisse religiöse Strenge. Ist sehr streng gewesen. Dollys Großvater, Jake Owens, ist Prediger in der örtlichen Kirche im House of Prayer und er hat zum Beispiel eine sehr klare Vorstellung davon, wie sich ein junges Mädchen zu kleiden hat. Dolly aber war schon als Kind fasziniert von einer Frau aus ihrem Heimatort, die dort abfällig als Schlampe bezeichnet wurde. Weil diese Frau hatte rote Lippen, rote Fingernägel, hohe Absätze, enge Kleider. Und die anderen sagten, dass das Dreck ist, also dass das eine Schlampe ist und man sich nicht so anziehen soll. Und Dolly fand das aber faszinierend und dachte sich, ich möchte genauso aussehen. Und sie zieht es durch und das finde ich krass. Und zwar mit einer Konsequenz, weil die wurde dafür bestraft und zwar körperlich. Ihr Vater und ihr Großvater haben sie geschlagen, gewippt, gerade auch wegen ihrer Kleidung und das, was sie halt anziehen wollte. Und ihr Vater war wohl auch nicht zimperlich. Der hat zum Beispiel dann versucht, ihr das Rouge aus dem Gesicht zu reiben und habe ihr entgegengehalten, das sei doch einfach keine natürliche Farbe. Der Vater hat dann richtig versucht, so mit aller Wucht dieses Rouge wegzubekommen. Weil natürlich, je mehr du reibst, desto roter wird es ja. Also war das ja dann genau der gegenteilige Effekt, den er haben wollte. Und dann hat sie halt jede Menge Prügel bekommen. Ihre Mutter war auch ganz, ganz verzweifelt. Also sie konnten das überhaupt nicht nachvollziehen, dass Dolly sich da quasi in dieser Form verwirklichen wollte mit ihrem Aussehen und haben halt ja falsch reagiert. Auf der anderen Seite sagt Dolly übrigens bis heute, dass sie nicht dadurch irgendwie traumatisiert worden ist und dass das für sie ganz normal war, eine ganz normale Kindheitsdisziplin in der Familie, dass der Vater die Kinder reihum mit einem Ledergürtel bestraft hat. Die Mutter, die dann quasi sie selber losschickte, um die Rute zu holen, mit der sie dann den Hintern versohlt bekommen hat. Sie beschreibt es nicht als missbräuchlich, sondern als ganz normale alte Tennessee-Hinternversohlung. Ich glaube, darüber können wir jetzt schon streiten. Es gibt Generationen, die finden das ganz normal und das gehört halt eben zur Kindererziehung dazu. Ich sehe das nicht so.
Ja.
Aber gut, ich bin ja froh, dass sie das quasi nicht langfristig traumatisiert und mitgenommen hat.
Ich glaube sogar eher das Gegenteil. Das hat sie am Ende, all das, was du gerade erzählst, ich meine, offensichtlich hatte die ja schon als kleines Kind, einen krassen eigenen Willen, ne? Und wusste genau, was sie will und wie sie das irgendwie für sich, also alleine, dass sie sich darüber hinweggesetzt hat und so gekleidet hat, wie sie wollte und so. Und ich glaube, dass all das, was die Eltern oder der Vater dann vielmehr und der Großvater gemacht haben, dass das die ihn einfach nur noch stärker gemacht hat. Und eben am Ende zu dieser Wucht von Persönlichkeit gemacht hat, die sie am Ende ja war.
Absolut. Und ich finde auch, dieses ein Kind, das in bitterer Armut aufwächst, das in der Schule ausgegrenzt wird, das von zwei Menschen körperlich bestraft wird für sein Äußeres, das aber trotzdem nicht davon abweicht, weil sie ganz früh das Ganze schon als ihre eigene Identität begreift. Also diese Sturheit, dieser Wille, sich selbst treu zu bleiben, egal was es kostet, finde ich total bewundernswert. Und das nimmt Dolly Parton mit ins Erwachsenenleben. Und ehrlich gesagt, genau dieser Wille wird später ihr ganzes Image tragen. Wie du schon sagst, die Perücken, das Glitzer, die Rhinestones. Nicht als oberflächliche Verkleidung, sondern als bewusste, hart erkämpfte Entscheidung. Und so nimmt man ihr das ja auch immer ab. Und 1964, einen Tag nach ihrem Schulabschluss, packt die 18-jährige Dolly ihre Sachen und fährt nach Nashville. Da will ich übrigens unbedingt mal hin. Und an der Stelle fängt ihre Karriere an, wie Nina noch viel mehr weiß.
Ja, tatsächlich noch auch viel eher als 1964. Ne? Du hast es ja eben eigentlich auch schon so ein bisschen angeschnitten. Die hat ja schon ganz früh ihre ersten Songs geschrieben, also dieser Little Tiny Tasseltop, wir erinnern uns an das, was Friede eben sagte. Und dann dieses gebaute Mikrofon, da hat sie immer auf der Veranda gestanden und in so eine Blechbüchse oder Blechdose gesungen. Und für die war das natürlich, also für Dolly war das von Anfang an ihr Wunsch. Und nicht so wie man früher, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Friedi, aber ich habe früher, bin ich von, ich will Sängerin sein, dann wollte ich Polizistin werden, dann wollte ich, keine Ahnung, Tierärztin auch mal eine Zeit lang sein. Man hat ja viele Wünsche.
Ja, ich hatte einen, ich wollte Insektenforscher werden.
Auch spannend.
Auch spannend.
Oder ich habe dann irgendwann die Mumie geguckt und dann wollte ich unbedingt Archäologin werden.
Oh,
und
das wollte ich auch werden.
Ja, ganz toll. So, aber also was ich damit sagen möchte, ist, als Kind hat man viele Wünsche. Nicht aber Dolly. Dolly wusste direkt von Anfang an, dass das ihr großer Wunsch und ihr großer Traum ist. Und Freddy hat es eben auch schon einmal angeteased. Ein sehr entscheidender Mensch in ihrem Leben, der ihr dabei verholfen hat, ihren Traum zu verwirklichen, war ihr Onkel Bill Owens. Er war selber Musiker und Songwriter und er hat ganz, ganz früh ihr Talent erkannt und hat sie dann schon mit zu Auftritten genommen und dann später auch nach Nashville. Also er ist so die Schlüsselfigur in ihrem Leben. Mit ungefähr 10 Jahren sang Dolly dann bereits in lokalen Radio- und Fernsehsendungen in Knoxville. Mit 12 hat sie dann ihre erste frühe Single Puppy Love aufgenommen. Und dann stand sie ungefähr in diesem Alter auch zum ersten Mal auf der Bühne von einem der wichtigsten Orte der Country-Musik überhaupt. Das ist das Grand Ole Opry oder kurz gesagt Opry. Das ist die langlebigste Radioshow der US-Rundfunkgeschichte. Seit 1925 wird da allwöchentlich aus Nashville Country-Musik übertragen und hat wirklich schon Kultstatus, dieser Ort und diese Sendung. Und da, das hat Freddy ja eben auch schon erzählt, wurde sie damals von Johnny Cash vorgestellt. Und auch wenn dieser Auftritt noch nicht bedeutete, dass sie auf einmal plötzlich weltberühmt war, war das für sie als 10-jähriges Mädchen, muss man sich mal vorstellen, natürlich riesig groß. Also wie krass ist es, wenn man sich das mal kurz im Kopf zergehen lässt. Aber natürlich war der Weg nicht einfach. Du hast es eben schon gesagt, 1964, da war sie 18, ist sie dann nach Nashville gezogen. Sie hatte weder ein großes Sicherheitsnetz noch einen Plan B. Also die hat eigentlich alles auf eine Karte gesetzt. Sie wollte Songs schreiben und singen. Das war ihr Plan und den hat die durchgezogen. Am Anfang ist sie dort vor allem als Songwriterin aufgefallen. Gemeinsam mit ihrem Onkel Bill Owens hat sie Songs geschrieben, die dann der Country-Sänger Bill Phillips aufgenommen hat. Und zwei davon schafften es 1966 in die Top 10 der Country-Charts. Also das waren schon richtige Kracher. Und ich erwähne das deshalb, weil es natürlich zeigt, dass bevor Dolly Parton selbst ein großer Star wurde, hat sie sich schon Respekt verdient, in der Branche vor allem und auch in Nashville. 1965 hat sie dann einen Plattenvertrag beim Monument Records unterschrieben. Das Label versuchte zunächst, sie eher als Popsängerin aufzubauen. Dolly wollte aber, und das wusste sie die ganze Zeit, Country-Musik machen. Der Wendepunkt kam dann 1967 mit ihrem ersten Album Hello, I'm Dolly. Darauf waren unter anderem die bekannten Songs Dumb Blonde und Something Fishy zu finden. Und Dumb Blonde ist eigentlich eher ein bisschen ironisch gemeint, weil der Titel später so gut zu ihrer ganzen Kunstfigur irgendwie passt. Der Song sagt sinngemäß, nur weil eine Frau blond ist, ist sie noch lange nicht dumm. Und das findet man, und ihr werdet es hören in der Folge, werden wir immer wieder darauf zurückkommen, in eigentlich fast allen Songs von Dolly. Die haben irgendeine Bedeutung, ein bisschen selbstironisch sind sie oftmals, aber auch sehr tiefgründig, kommen wir später noch darauf zu sprechen. Beide Songs wurden Country-Hits und machten sie dann zu einem größeren Publikum bekannt. Und schon an diesem Punkt sieht man etwas, das sich durch ihre ganze Karriere ziehen sollte.
Viele schauten zuerst auf ihre Haare, ihre Figur, ihre Kleidung und auf die Witze, die sie darüber machte. Aber dahinter, da verbarg sich eine Frau, die Songs schrieb, die sehr genau wusste, was sie wollte und ihre Karriere auch geschäftlich super ernst nahm. Der wirklich große landesweite Durchbruch kam dann kurz danach, als sie 1967 einen Anruf von der Porter Wagoner Show bekam. Und Porter Wagoner wurde gleichzeitig zu ihrem wichtigsten Türöffner und zu einer der kompliziertesten beruflichen Beziehungen ihres Lebens. Und das erzählt euch jetzt Freddy.
Ja, Wagner war zu dem Zeitpunkt schon ein etablierter Star, auch Mitglied der Grand Ole Opry und hatte eine eigene sehr erfolgreiche Show. Seine feste Partnerin Norma Jean verlässt die Show 1967, um zu heiraten. Wagner sucht Ersatz und er hört Dollys Song Dumb Blonde und ist sofort von ihr überzeugt. Er holt sie zu sich in die Show, sie ist ja damals relativ unbekannt. Und bei ihrer allerersten Vorstellung sagt er über sie ins Mikrofon, hier ist ein kleines Mädel, das ihr, glaube ich, wirklich lieben lernen werdet. Und dann sagt er natürlich auch der Satz, aber sie ist keine dumme Blondine, natürlich auf diesen Song bezogen. Nur das Publikum sieht es am Anfang komplett anders. Die Fans wollten nämlich Norma Jean. Und als Dolly zum ersten Mal live mit Wagoner auf Tour geht, wird sie ausgebuht. Und die Leute haben halt gerufen, ne, we want Norma, we want Norma. Und Wagoner musste sich buchstäblich vor die Menge stellen und sagen, gib diesem Mädchen eine Chance. Das ist doch jetzt nicht das Ende der Welt. Und Dolly hat diese Auftritte, das muss wie eine Folter für sie gewesen sein. Auftritte, die sie oft zu Tränen gebracht haben, aber sie hat halt nicht aufgegeben, ne? Sie beißt sich durch und Wagoner hatte dann irgendwann die Idee, dass sie verstärkt als Duett, als Duo auftreten sollen, also im Duett singen sollen, um das Publikum halt quasi umzustimmen und es hat funktioniert und innerhalb weniger Monate kippte die Stimmung und aus der zuerst ungeliebten Neuen wird dann einer der bekanntesten Girl-Singer der Country-Szene überhaupt. Und das war dann einfach ihre große Chance. Ne? 7 Jahre lang touren die beiden zusammen, singen Seite an Seite. Sie landen 11 gemeinsame Top-10-Hits. Sie werden zu einem der erfolgreichsten Duos der Country-Musik überhaupt. Also Wagoner eröffnet ihr Türen, die ihr sonst verschlossen geblieben wären. Er handelt sogar für sie einen Plattenvertrag aus. Sie selbst hat das auch nie kleingeredet. Sie sagt auch immer, das war der beste Glücksfall in meinem Leben. Aber, ihr kennt das ja auch vielleicht schon von anderen Mentorengeschichten, so eine Beziehung hat auch ihre Schattenseiten. Wagoner ist extrem kontrollierend. Er sieht sich als derjenige, der Dolly Parton zu dem gemacht hat, was sie ist. Und er handelte auch danach. Dolly hatte aber von Anfang größere Träume. Sie wollte ein eigenes Management, eine internationale Karriere, den Sprung raus aus dem reinen Country-Format. Sie bleibt dann 2 Jahre länger bei ihm als ursprünglich vereinbart, natürlich vielleicht auch aus Loyalität und Dankbarkeit. Aber 1974 ist dann der Punkt erreicht, an dem sie geht. Die Art, wie sie geht, ja, das ist vielleicht so ein bisschen Songwriting-Poesie. Sie weiß, dass ein normales Gespräch nicht reichen wird, dass Wagoner das nicht einfach hinnehmen wird, dass sie geht. Also setzt sie sich hin und schreibt einen Song, einen Abschiedsbrief in Liedform. Und sie spielt ihm I Will Always Love You vor, bevor sie geht. Und Wagoner, der Mann, der eigentlich stur bleiben wollte oder immer sehr stur war, fängt an zu weinen. Und er nennt es später das schönste Lied, das er je gehört habe. Und ich muss ihm zustimmen, es ist immer noch eines der schönsten Lieder, finde ich, die es gibt. Und er lässt sie ziehen unter einer Bedingung, dass er die Aufnahme produzieren darf. Und eigentlich sollte man meinen, das klingt ja jetzt eigentlich nach einem persönlichen Ende. Die beiden haben es geschafft. Nee, zumindest nicht dauerhaft. 5 Jahre später, 1979, verklagt Wagoner sie auf $3 Millionen wegen Vertragsbruch. Er behauptet, er habe sie zum Star gemacht und ihm stehe deshalb ein Anteil an ihrer weiteren Karriere zu. Also er hat wahrscheinlich gemerkt, dass Dolly richtig abhebt und hat sich dann gedacht, ach du Scheiße, sie kann ja nur so abheben wegen mir. Ich will meinen Teil dazu bei oder ich will meinen Anteil haben.
Ja, der wollte abcashen noch weiter, also die komplette Zeit, weil der genau gesehen hat, die Frau wird größer und größer und immer bekannter und der hat da die Dollarzeichen gesehen.
Und Dolly wollte diesen langen Rechtsstreit nicht. Also sie einigen sich außergerichtlich und zahlt am Ende rund $1 Million in Raten, was halt damals auch viel, viel mehr war als jetzt. Sie selbst hat das rückblickend so kommentiert, wenn er damit gut leben kann, dann kann sie auch ohne das Geld leben. Und was ich ziemlich bezeichnend finde, Jahrzehnte später, als Britney Spears Vormundschaftsstreit durch die Medien ging, greift Dolly ihre Geschichte wieder neu auf, um sich einzusetzen für junge Künstler, also um sich einzusetzen für diesen Kampf der Unabhängigkeit, weil das, was Dolly passiert ist, passiert ja eigentlich fast allen jungen Künstlern. Klar, die kommen dann in ein Management und es funktioniert am Anfang dann auch gut und die vertrauen dem Management und irgendwann, wenn sie weiter wollen oder zu erfolgreich werden oder unabhängig werden, dann sehen die Manager ihre Fälle schwimmen und wollen halt weiter abcashen und dann Und dann kippt es einfach. Also gibt es ja ganz selten Fälle, wo es total gut und glimpflich auseinandergeht. Und sie hat natürlich auch noch ganz andere Songs als jetzt den Song I Will Always Love You.
Weißt du, was ich so krass finde? Das möchte ich einmal schnell sagen zu I Will Always Love You. Ich meine, am Ende wissen wir alle, der wurde dann gesungen und wurde weltbekannt durch Whitney Houston. Und am Ende, das war mir alles gar nicht klar, dass hinter diesem krassen Song Dolly Parton steckt, die dann auch natürlich bis zum Ende mit einem Song auch verdient hat. Also die hatte so Teilrechte daran. Ne? Das fand ich irgendwie krass. Und was ich nur schnell, und dann gehe ich weiter zu ihren anderen Songs, dazu sagen möchte, ist, guck mal, wie krass das eigentlich ist. Es war gedacht als Abschiedsbrief und daraus wird irgendwie so die weltgrößte Ballade, die man sich vorstellen kann. Also das zeigt ja, finde ich, sehr doll, wie Dolly als Songwriterin auch unterwegs war.
Ja,
also wie, was für ein Talent sie hatte. Sie sagt selbst, also Dolly sagte, muss man ja leider sagen, sagte selbst, sie habe im Laufe ihres Lebens ungefähr 5000 Songs geschrieben.
Oh, krass.
Diese Zahl umfasst allerdings auch Texte, Ideen und unveröffentlichte Stücke. Zum Beispiel gibt es wohl einen, den hat sie extra verschlossen gehalten. Der soll zu ihrem 100. Geburtstag, ich glaube, das ist 2047, wenn ich mich nicht irre, soll der veröffentlicht werden. Also man darf gespannt sein, was da kommt.
Oh, das finde ich aber cool. Coole Idee.
Ja, finde ich auch. Am Ende des Tages gibt es in ihrer Biografie gibt es die verschiedene Zahlen, ne? Also mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger, 26 Nummer 1 Hits, ganz oft in den Charts, 55 Nominierungen für den Grammy und auch 10 Gewinne davon. Also sie war krass. Anders kann man es einfach gar nicht sagen. Das sage ich jetzt einfach nur, damit man nochmal versteht, wie groß diese Frau einfach war. Und wir gucken uns jetzt einmal so ein paar kleinere Parts an von den Songs, die wirklich eigentlich so die berühmtesten waren. Ich glaube, die meisten haben im Kopf, wenn man an Dolly Parton denkt, Jolene. Und Dolly hat zum Beispiel für diesen Song zwei echte Begegnungen zu einer Geschichte zusammengesetzt. Und das war zum einen eine Begegnung mit einer rothaarigen jungen Zuschauerin nach einer Show. Das Mädchen hieß Jolene und Dolly fand den Namen so schön und musikalisch, dass sie ihn sich sofort merkte. Die zweite Begegnung hatte mit ihrem Mann Karl zu tun. Da kommt Friedi auch gleich nochmal drauf zu sprechen, auf deren Ehe. Eine Bankangestellte soll auffällig mit ihm geflirtet haben. Dolly erzählte später mit ihrem typischen Humor, Karl habe damals plötzlich ein bisschen häufiger den Weg zur Bank gefunden, als es eigentlich nötig gewesen wäre. Die Frau aus der Bank hieß aber nicht Jolene. Also der Name und diese konkrete Eifersuchtssituation kommen von zwei verschiedenen Situationen bzw. Personen. Und ich finde, wenn man das Lied genauer anhört, ist es viel verletzlicher, als man eigentlich zuerst denkt. Hört euch das mal an und bewusst wirklich jedes Wort und jede Zeile. Denn Dolly, die beschimpft diese Frau nicht oder so. Also die ist nicht böse. Sie stellt sich auch nicht über sie. Ganz im Gegenteil. Die Erzählerin beschreibt Jolene als wunderschön und bittet sie regelrecht, ihr den Mann nicht wegzunehmen. Und das heißt irgendwie, man merkt, ich finde an diesem Song richtig doll, was Dolly auch für ein Mensch war. Weil ihr Kern in ihr und ihr ganzer Charakter, da war nie Wut, sondern eher, also wenn es was Negatives war, dann war es vielleicht eher Unsicherheit. Die Angst, nicht zu genügen, die Angst, dass jemand anders schöner, begehrenswerter oder einfach interessanter sein könnte. Und vielleicht genau aus diesem Grund ist dieser Song so zeitlos. Ne, man muss keine weltberühmte Sängerin sein, um dieses Gefühl zu kennen. Jeder kann sich damit identifizieren und jede Person, egal ob Mann oder Frau, hat irgendwann im Leben oder mehrmals im Leben solche Gedanken. Und ich glaube, das ist eins der Erfolgsgeheimnisse von Dolly, dass sie sich halt so krass in so Situationen, dass sie so krass solche Situationen vermitteln konnte durch ihre Songs und auch nie böse wurde dabei. Der zweite Song, den ich mir rausgesucht hatte, war der, den Freddy eben auch schon beschrieben hat, dieser Code of Many Colors, ne? Das, der krass an ihre Kindheit angelehnt ist, eben mit diesen Stoffresten von dem Mantel. Den hat sie später auf Tour geschrieben. Da war sie mit Porter im Tourbus unterwegs und sie hatte zu diesem Zeitpunkt kein richtiges Papier zur Hand und schrieb den Text dann deshalb auf einen kleinen Zettel, den sie gefunden hat. Und dieser Zettel zum Beispiel ist auch in ihrem Museum aufbewahrt. Also der hat natürlich sehr, sehr viel Bedeutung. Und den Schmerz dieser Erinnerung hat sie lange mit sich rumgetragen aus der Kindheit. Und durch das Schreiben konnte sie etwas Schlechtes in diese Geschichte über Verständnis und am Ende auch Akzeptanz verwandeln. Also auch hier wieder merkt man, deswegen habe ich den Song rausgepickt, dass sie eigentlich was, eine ganz schlimme, traumatische Erfahrung in ihrem Leben richtig gut umgedreht hat für sich eigentlich, dass sie was Schönes ist. Lehrkräfte haben ihr dann auch später erzählt, dass sie das Lied im Unterricht gegen Mobbing einsetzen zum Beispiel. Ja, und allein dafür ist es so schön.
Ja, voll.
Und es gibt noch einen Song, der war ein ganz anderer Erfolg, 9 to 5. 1980 spielte Dolly gemeinsam mit Jane Fonda und Lily Tomlin in dem gleichnamigen Film. Das war so ihre erste große Filmrolle. Der Film handelt von drei Frauen, die sich gegen ihren sexistischen und übergriffigen Chef wehren. Und Dolly hat den Titelsong geschrieben, benutzte dabei ihre langen Acrylnägel wie so ein Instrument. Ne? Wenn man auf den Tasten tippt, weißt du, dann klickt das ja so, wenn man so Nägel hat. Das Klackern sollte an die Schreibmaschinen im Film erinnern. Und dieses Geräusch ist auch auf der Aufnahme zu hören. Der Song wurde gleichzeitig Nummer 1 in den amerikanischen Pop- und Country- und Adult Contemporary Charts. Er gewann 2 Grammys und wurde für einen Oscar nominiert. Und auch hier steckt hinter der eingängig fast fröhlichen Fassade eine ziemlich klare Kritik. Es geht um schlechte Bezahlung, fehlende Anerkennung und darum, dass andere von der Arbeit der Angestellten profitieren. Der Song ist leicht mitzusingen, aber die Geschichte dahinter ist halt richtig krass und hat super viel Meinung und irgendwie Bedeutung. Und dann habe ich mich gefragt, warum sind so viele ihrer Lieder dann doch irgendwie so, also die wirken ja auf den ersten Moment so fröhlich, aber wenn man dann mal die Songtexte sich genauer anguckt oder hört, sind die ja oft auch traurig. Wenn man nämlich nur Dollys bekannteste Fernsehauftritte und ihre lustigen Interviews kennt, dann kann man gar nicht so richtig verstehen, wie das eigentlich zusammenpasst. Und sie hat mal in einem langen Interview für den Podcast Dolly Parton's America, hat sie ihre frühen Stücke selbst sinngemäß die traurigsten ihrer Songs genannt. Da zum Beispiel auch The Bridge, da wird eine junge Frau schwanger, vom Mann verlassen, sieht am Ende keinen Ausweg mehr. In Down from Dover wartet eine unverheiratete Schwangere auf den Mann, der versprochen hat, zurückzukommen. Die Familie verstößt sie dann und Dolly sagt später, der Song sei damals nicht als Single gewollt gewesen. Nicht, weil das Kind stirbt, sondern weil eine unverheiratete Schwangerschaft für das Country-Radio als zu heikel galt. Ne? Das darf man auch nicht vergessen, dass in dieser Szene natürlich viele Dinge auch gar nicht so gerne gesehen wurden. Und so geht das weiter. Aber am Ende sind das eigentlich für Dolly keine so Liebeskummer- oder Kummerlieder gewesen. Das sind Geschichten über Frauen, die irgendwie von Männern verlassen wurden, kontrolliert werden oder so, aber am Ende ihren eigenen Weg gehen und ihre Stärke zeigen. Und genau das ist für sie immer so wichtig gewesen. Auch ganz wichtig, nicht jeder Song war autobiografisch, ne, das darf man auch nicht vergessen. Aber ihr war ganz, ganz wichtig, dass sie nach außen hin fröhlich ist und diese selbstbewusste Persönlichkeit, aber ihre Songs dann an Orte gehen konnten, an denen diese Fröhlichkeit vielleicht nicht immer gereicht hat, aber wo man dann einen Weg findet, die Fröhlichkeit zurückzubekommen. Ich glaube, das so macht am meisten Sinn. Und ich finde das unfassbar krass. Also diese Frauen, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, was für einen Impact sie generell nicht nur durch ihre Songs hatte. Was ich aber neben all dieser Zeit oder neben all diesen Songs, und sie hat es ja geschafft, viel aus ihrem Leben in diese Songs zu verpacken. Aber trotzdem war ihr Privatleben für viele auch immer so ein Stück weit ein Rätsel. Vor allem die Ehe mit Carl Dean. Der ist nie öffentlich so richtig aufgetreten. Der wollte das auch gar nicht so. Die haben da scheinbar ihren Kosmos gut gebildet. Sie so krass in der Öffentlichkeit, er irgendwie außerhalb dieser Öffentlichkeit. Das erzählt uns Fredi aber jetzt. Ich bin ganz gespannt, weil diese Ehe, die ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich gewesen.
Ja, ich finde auch, bevor wir jetzt danach auf die etwas traurigen und dunkleren Kapitel eingehen, ist es schon schön zu sehen, dass es dann auch in Hollywood oder in diesem Rampenlicht es tatsächlich noch eine Ehe gab, die gar nicht mal, eigentlich einfach gar nicht ungewöhnlich, sondern einfach mal eine Ehe außerhalb des Rampenlichts war. Die haben einfach es geschafft, zusammenzubleiben, ihr Leben lang zusammenzubleiben, ohne Skandale und einfach sich selber und ihre Beziehung geschützt haben. Und die beiden haben sich kennengelernt, da war Dolly noch gar nicht berühmt. Das war 3 Jahre vor ihrem Durchbruch, 1964. Die haben sich gesehen in einem Waschsalon in Nashville, der Wishy Washy.
Das ist ein geiler Name.
Und ausgerechnet dort beginnt eine der langlebigsten und zugleich rätselhaftesten Ehen des amerikanischen Showgeschäfts. Wobei ich finde, rätselhaft ist es eigentlich nicht, aber wahrscheinlich doch, rätselhaft doch. Für die Amerikaner.
Ja, und generell, weil du sagst es schon richtig, eigentlich war es nicht ungewöhnlich, weil es eine normale Ehe war. Aber für, wenn man sich das mal
in dem Setting ist es äußerst ungewöhnlich und vielleicht auch ein bisschen rätselhaft. Auf jeden Fall, sie ist ja dann nach Nashville gegangen. Mit großen Träumen und wenig Geld im Gepäck. Und da fährt ein junger Mann namens Carl Dean mit seinem Pickup vorbei und ruft ihr etwas zu. Und Carl erzählt später selbst, sein erster Gedanke sei gewesen, die heirate ich. Sein zweiter, Herr, ist die hübsch.
Oh Mann.
Dolly ist zunächst zurückhaltend, aber sie verabreden sich und er lernt ihre Familie kennen. Kurz danach wird Carl zum Militärdienst in die Army National Guard eingezogen und die beiden halten während dieser 2 Jahre die Beziehung über Distanz, also sie hatten aber eine Fernbeziehung, halten es aber aufrecht. Ihr Plattenlabel damals Monument Records ist über die aufkeimende Beziehung übrigens überhaupt nicht begeistert, weil man gefürchtet hat, dass eine verheiratete Sängerin könnte beim Publikum schlechter ankommen und man hat ihr geraten, mit der Hochzeit zu warten. Dolly, typisch Dolly, ignoriert das komplett. Ich war so verliebt in Karl, dass ich nicht mehr klar denken konnte, hat sie später gesagt. Und am 30. Mai 1966 heiraten die. In aller Stille in Ringgold, Georgia, und anwesend war Dollys Mutter, ein Prediger und mehr nicht. Und diese Geheimhaltung, dieses bewusste aus der Öffentlichkeit raushalten, zieht sich durch die gesamte Ehe, also fast 60 Jahre lang. Und Karl Dieben betreibt eine eigene Asphaltfirma. Und er begleitet Dolly auch so gut wie nie zu Preisverleihung, ist nie auf dem roten Teppich oder Konzerten. Nach einer einzigen gemeinsamen Awardshow soll er zu ihr gesagt haben, ich liebe dich und ich unterstütze deine Karriere so gut ich kann, aber zu so einem Klimbim gehe ich nicht nochmal hin. Finde ich großartig.
Sehr sympathisch, ja.
Ja, voll. So nach Molly, geh mir nicht auf den Sack mit diesem ganzen Schickimicki, das ist deine Welt, ich will damit nichts zu tun haben. Diese Zurückgezogenheit ging dann irgendwann auch so weit, dass jahrelanges Gerüchte gab, dass Karl Dean gar nicht existierte und dass Dolly ihren Ehemann sich quasi ausgedacht habe. Und sie, das hat sie natürlich öffentlich dementiert, also auch was für ein Quatsch. Aber was ich auch richtig schön finde, ist, die haben sich eine Oase geschaffen. Und schon 1972, also lange bevor sie ein echter Superstar wurde, kaufen die beiden sich ein großes Grundstück bei Nashville. Und bewusst groß, sagt Dolly irgendwann, hat sie mal geschrieben, damit wir Privatsphäre haben, wenn die Tourbusse irgendwann vorbeifahren und reingucken wollen. Also sie hat sich das damals schon überlegt, also sie muss auch schon Geld verdient haben, weil sie haben sich ein 23-Zimmer-Haus gebaut, die Willow Lake Plantation.
Ist ja klein.
Ja, aber sie hat damals schon größer gedacht. Sie wusste, ich werde irgendwann so berühmt werden, die Leute werden vor meinem Haus, ich werde eine Attraktion sein, wir brauchen unseren Rückzugsort. Und ich finde, das ist total schön. Und die nächsten 50 Jahre war das ihr gemeinsamer Rückzugsort. Die sind da geblieben. Die sind jetzt nicht um die Welt gejettet, haben hier und da gelebt. Wahrscheinlich haben die auch viel von der Welt gesehen. Aber ihr Kern ist dort geblieben bei ihrem Mann. Und es gab auch mal, also ganz harmlos war die Ehe natürlich nicht, Anfang der 80er Jahre gab es wohl eine Affäre des Herzens, eine tiefe emotionale Verbindung zu einem anderen Mann, die natürlich auch die Ehe erheblich belastet hat. Sie betont immer, Dolly hat immer betont, es sei nicht körperlich geworden. Ich war nie mit jemand anderem zusammen, so bin ich nicht. Aber es gab natürlich diese Zeit der Krise und das fällt auch noch, diese Zeit, wo sie eine emotionale Verbindung zu einem anderen Mann hatte, fällt in die dunkelste Phase ihres Lebens. Also wir haben ja jetzt auch ganz viel davon gesprochen, also die Kindheit war schwierig, ihre Karriere hat einen guten Lauf genommen, sie hat die Liebe ihres Lebens kennengelernt und eigentlich ist es schon fast too good to be true, aber so ist es natürlich nicht im echten Leben. Und auch so war es auch nicht bei Dolly. Nur noch mal ganz kurz, das mit Karl abzuschließen. Was bleibt von den beiden, ist eine Ehe, die fast 59 Jahre lang gehalten hat. Karl Dean stirbt am 3. März 2025 im Alter von 82 Jahren in Nashville, also vor über einem Jahr. Dolly schreibt danach, Karl und ich hatten viele wunderbare Jahre zusammen. Worte werden die Liebe, die wir über 60 Jahre geteilt haben, nicht gerecht. Und du merkst auch einfach, dass das natürlich dann, ich meine, sie ist jetzt ein Jahr später verstorben. Also die haben, das finde ich echt schön und sehr romantisch, also wünsche ich mir es für mich auch, einfach ihr Leben zusammen verbracht mit Höhen, aber natürlich auch mit Tiefen.
Ja, und die Tiefen, das waren dunklere Abschnitte in ihrem Leben, die liegen, oder dieser eine dunkle Abschnitt, von dem ich jetzt berichte, der lag nach ihren eigenen Aussagen Anfang der 1980er Jahre, also genau in der Zeit, die Fredi eben auch schon beschrieben hat. Und das ist erstmal überraschend, ne, weil eigentlich nach außen ja alles super aussah. Zu dem Zeitpunkt war 9 to 5, die Serie, ein riesiger Erfolg. Dolly ist nicht nur Country-Star, sondern jetzt auch Popsängerin und irgendwie Schauspielerin. Also sie ist im Prinzip ganz, ganz oben, weltweit bekannt. Aber während ihre Karriere immer größer wurde, ging es ihr körperlich und psychisch immer schlechter. Dolly sprach später von schweren gynäkologischen Problemen und mehreren Krankenhausaufenthalten. Bei ihr wurde nämlich Endometriose festgestellt. Das ist eine chronische Erkrankung, für die, die es nicht wissen, bei der Gewebe, das ähnelt der Gebärmutterschleimhaut, außerhalb der Gebärmutter wächst. Und das kann super starke Schmerzen und Blutungen verursachen. Und in verschiedenen Berichten werden für ihre Operation unterschiedliche Jahreszahlen genannt, aber sicher ist, das war in den 1980er Jahren, da hatte sie eine schwere OP. Dabei wurde ihre Gebärmutter entfernt. Und damit war für Dolly endgültig klar, dass sie keine eigenen Kinder mehr bekommen würde. Obwohl Dolly später sehr oft sehr versöhnlich darüber spricht und sagt, vielleicht sollten auf diese Weise alle Kinder ein bisschen ihre Kinder sein, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, hat sie natürlich diese Situation super hart getroffen, kann man sich ja vorstellen. Sie hatte gleichzeitig das Gefühl, die Kontrolle über ihren Körper zu verlieren. Sie sprach offen über ihre starken Gewichtsschwankungen, Essanfälle und einen Kreislauf aus extremen Diäten und anschließendem Überessen. Also sehr ungesundes Verhalten zu essen, was sie entwickelt hat. Dabei muss man natürlich auch beachten, wie stark ihr Körper schon immer öffentlich kommentiert wurde. In Interviews ging es ständig um ihre Brüste, ihre Taille, ihr Gewicht, ihre Schönheits-OPs. Dolly machte sich darüber selber mal lustig und irgendwie auch einen Witz daraus. Aber das heißt ja nicht, dass der Druck und all das spurlos an ihr vorbeiging. Und zu diesen gesundheitlichen Problemen kamen dann familiäre Belastungen, beruflicher und finanzieller Stress und eine private Herzensgeschichte, über die sie aber nie gesprochen hat. Sie sagt nur, dass es eine private Geschichte gab. Das kann vielleicht das sein, was Freddy eben gesagt hat, ne? Dass sie das Gefühl hatte, sie ist in einen anderen Mann verliebt, aber wir wissen es nicht genau. Das sind alles nur Interpretationen aus der Zeit von ihren Songs auch. Da ging es viel um Herzschmerz und emotionale Verstrickung. Das wurde dann daraus gedeutet. Dolly beschrieb diese Zeit später dann als eine Zeit der tiefen Depression, die sich ungefähr über 2 Jahre zog. Sie sagt, sie sei wütend, verletzt und unglücklich gewesen und hatte das Gefühl, dass zu viele Dinge gleichzeitig zusammenbrachen. Und an dieser Stelle ist ganz, ganz wichtig zu sagen, es wird oft behauptet und man liest es immer wieder, dass Dolly zu dieser Zeit angeblich alkoholabhängig gewesen sei. Aber dafür finde ich oder habe ich keine belastbaren Grundlagen gefunden. Ne? Deswegen will ich da gar nicht weiter drauf eingehen. Auch das, was sie später schreibt, ist was anderes. Sie sagt, dass ihre eigenen Schmerzen nämlich ihr verständlich gemacht haben, warum Menschen versuchen, sich mit Alkohol oder Drogen zu betäuben. Aber das ist natürlich nicht dasselbe wie die Aussage, dass sie selber das gemacht hat. Und dann kam der Moment, den wir am Anfang auch schon so angekündigt haben. Dolly hat ihnen im Laufe der Jahre etwas unterschiedlich erzählt, in verschiedenen Interviews und auch in ihrer Biografie. Und in der 2017 erschienenen Interviewsammlung Dolly on Dolly wird eine frühere Schilderung wiedergegeben, in der sagt sie, sie habe in ihrem Schlafzimmer eine Waffe gesehen, die sie zum Schutz vor Einbrechern aufbewahrt hat. Sie habe sie genommen und sehr, sehr lange angeschaut. Mit Gedanken. Und in diesem Moment sei ihr kleiner Hund Popeye die Treppe hochgelaufen. Das Geräusch seiner kleinen Pfoten habe sie aus den Gedanken gerissen und sie hat dann die Waffe wieder weggelegt und gebetet. In dem Podcast Dolly Pardons America, den ich eben schon mal erwähnt hatte, hat sie 2019 dann nochmal darüber gesprochen. Da hat sie es ein bisschen vorsichtiger formuliert. Mhm. Sie sagt da, sie wisse selbst nicht genau, wie nah sie wirklich einem Suizid gewesen sei, aber sie habe ernsthaft darüber nachgedacht und sich in Gedanken bzw. beim Schreiben mit ihrem eigenen Abschied beschäftigt. Und dann sei eben der Hund gekommen und sie fühlte oder es fühlte sich für sie an wie ein Zeichen von Gott, dass dieser Hund sie braucht, dass sie jetzt nicht gehen kann. Und man muss das jetzt nicht irgendwie künstlich noch weiter aufbauschen, finde ich, aber tatsächlich, und das ist Tatsache, ist, dass Dolly in dieser Zeit einfach unglücklich war, ernsthaft darüber nachgedacht hat, dass sie vielleicht diese Welt ja, verlassen möchte. Und selber später gar nicht mehr weiß, wie weit sie eigentlich gegangen wäre. Ja, und ich glaube, das reicht schon, um zu zeigen, wie dunkel diese Episode für sie gewesen sein muss. Und ganz im Gegenteil, genau diese Erfahrung, sagt sie dann auch später, habe ihr gezeigt, dass auch ein nach außen stabiler Mensch an einen Punkt kommen kann, wo der Schmerz einfach viel zu groß wird. Dolly, die hat dann danach jetzt nicht unbedingt eine klassische Therapie gesucht oder so, sondern sie hat das Songwriting als ihre Therapie bezeichnet. Hat halt eben gesagt, okay, das ist mein bester Arzt, darin verarbeite ich alles und das ist der persönliche Weg, meine Dinge zu verarbeiten. Was ihr aber außerdem half, waren ihr Glaube, eben dann das Schreiben und die Erkenntnis, dass sie ihr Leben und ihre Prioritäten verändern muss. In ihrem Buch Songteller sagte sie rückblickend, diese Phase habe sie gezwungen, alles auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen. Also sie hat das so als Tag Null gesehen, um dann nochmal quasi von vorne anzufangen und hat danach den Schmerz anderer Menschen auch besser verstehen können, was natürlich auch super wichtig ist. Das hat sich dann auch in ihren Songs noch weiter gespiegelt. Trotzdem, obwohl sie das so gut für sich alles umgedreht hat, verschwand die Angst nicht komplett aus ihrem Leben. Denn auch zu den inneren Krisen kam immer wieder natürlich auch Bedrohungen von außen. Wenn man diesen Teil erzählt, muss man jetzt ein bisschen sortieren. Es gibt unter dem Stichwort Dolly oder Morddrohungen gegen Dolly Parton gibt es super viele Geschichten, die dann auch zusammengeworfen werden. Ich stütze mich jetzt so ein bisschen auf ihre eigenen Berichte.
Zum Beispiel gab es eine Situation 1983 in London. Dolly sollte im Dominion Theatre ein Konzert aufzeichnen und vor der Show ging dann bei Scotland Yard eine Bombendrohung ein. Das Theater wurde geräumt, Polizei und Spurhunde haben das Gebäude durchsucht und sie sagt oder sie schreibt später, dass sie in der Zeit in einem Café gegenüber gewartet hat und sich das angeguckt hat, sozusagen die Szene von einer sicheren Entfernung und damit gerechnet hat, dass eigentlich die gesamte Aufzeichnung vorbei sei. Aber nachdem die Polizei dann Entwarnung gegeben hatte, kehrte nicht nur sie zurück, sondern das ganze Publikum auch.
Mhm.
Ja, das ist ganz schön, ne? Und sie war so berührt auch von diesem Moment, dass sie kaum singen konnte beim ersten Song. Es gab 1983 eine weitere Begegnung. Das war ein geplanter Auftritt im Civic Center in Texas. Da gab es Drohungen gegen ihr Leben, konkrete. Ein lokaler Fernsehsender hat diesen Fall anhand seiner damaligen Berichterstattung später noch einmal aufgearbeitet. Über die Person dahinter und das genaue Motiv gibt es allerdings widersprüchliche Nacherzählungen. In manchen heißt es, es war ein Mann, der geglaubt habe, mit Dolly verheiratet zu sein, aber das weiß man nicht zu 100%. Und sie spricht auch immer wieder darüber, dass sie Anfeindungen und Drohungen bekommen hat im Zusammenhang mit Dollywood, also dieser Themepark, den sie extra errichtet hat, um Leuten auch zu helfen. Und weil sie sich so extrem für die LGBTQ+-Community eingesetzt hat, da kommen wir aber auch gleich noch drauf zu sprechen. Denn zum Beispiel in Dollywood hat sie ständig Gay Days stattfinden lassen. Das waren keine von Dolly persönlich organisierten politischen Kundgebungen, sondern Besuchstage und Treffen queerer Gäste. Und Dolly sagt, diese Veranstaltungen hätten die Aufmerksamkeit des Ku Klux Klans. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich das jetzt angesetzt habe. Das ist ein sehr schweres Wort. Versucht es mal nachzusprechen. Aber jetzt habe ich es, glaube ich, hingekriegt. Seit dem Beginn hat es immer wieder Drohungen gegeben und sie habe bis zuletzt immer weiter Drohungen bekommen. Aber auch hier, und deswegen erwähne ich das, ihre Reaktion darauf war super typisch. Sie hat nämlich erklärt, dass sie alle Menschen liebe und sich dafür nicht rechtfertigen müsse, dass sie einfach weitermache und sich davon nicht einschüchtern lasse. Und dann gibt es noch eine gefährliche Begegnung aus ihrer früheren Karriere, die Dolly auch selbst mehrfach erzählt hat. Sie war mit einer Freundin zum ersten Mal in New York. Die beiden, und ich erzähle das deshalb, weil es gut passt zu dem, was Fredi anfangs erzählt hatte, dass sie auch immer wieder auch von ihrer eigenen Familie angefeindet wurde wegen ihrer Optik. Die beiden, sie und ihre Freundin, waren zu dem Zeitpunkt auffällig gekleidet und landeten dann in einer Gegend rund um die damalige 42nd Street. Das war eine Area, wo viele Sexarbeiterinnen auch gearbeitet haben oder waren. Und ein Mann hielt Dolly und ihre Freundin offenbar auch für eine solche Sexarbeiterin und hat sie dann bedroht und nicht in Ruhe gelassen. Dolly erzählt später, sie habe zu dem Zeitpunkt eine Waffe in ihrer Handtasche getragen. Und als der Mann nicht von ihr abließ, hat sie diese Waffe gezogen und ihm gedroht, dass sie schießen werde, wenn er sie noch einmal anfasse. Und dann sind sie zurück zum Flughafen gefahren. Und was ich damit eigentlich nur sagen möchte, ist, dass diese Frau immer wieder Projektionsfläche wurde, dass ihr Auftreten, ihre Optik immer wieder auch als Provokation verstanden wurden und sie sich aber trotzdem nie davon hat beirren lassen, dass sie weitergemacht hat, dass sie, und da kommt Fredi jetzt drauf zu sprechen, dass ihr Vermächtnis so ein großes, krasses ist, weil sie sich so sehr eingesetzt hat und sie hat sich von all dem einfach nicht beirren lassen und das einfach weiter durchgezogen und ich finde das so bemerkenswert und beeindruckend.
Total. Ist großartig. Vor allem, ich meine, wenn der Ku Klux Klan nicht bedroht, ist es ja jetzt auch nicht...
Wie also, gut hast du es direkt ausgesprochen?
Krass, ne? Habe ich auch gerade gedacht. Wow. Das ist ja auch nicht ohne, ne? Also das ist ja auch total gruselig. Man weiß ja auch, dass da schon total viel passiert ist, dass die ja schon Morde begangen haben und so. Und dass man dann da so unbeirrt weitermacht, finde ich sehr, sehr stark. Und auch dieses Thema, ich glaube, das unterschätzen auch ganz viele. Ich hätte da auch Angst vor, dass wenn du so berühmt bist wie sie, dass Menschen dich, die werden ja fanatisch, die hassen dich ja dann richtig und du weißt nicht, wer dich alles kennt. Ja? Du kennst ein paar und dich kennen Millionen und da ist irgendwer darunter. Also ich, alleine das wird mich so belasten, deswegen, dass sie eine Waffe bei sich getragen hat.
Verständlich, dass, ne?
Ja, total. Und ihr Vermächtnis ist, wie Nina schon sagt, ein großes. Aber bevor ich auf ihr Vermächtnis zu sprechen komme, am 25. August 2026 ist Dolly Parton gestorben. Sie wurde 80 Jahre alt. Laut ihrer Familie ist sie friedlich gestorben, umgeben von ihren Liebsten. Ihr Publizist erklärt später, sie sei nach einer kurzen Krebserkrankung gestorben. Welche Krebsart wurde nicht öffentlich gemacht? Eines der letzten privaten Details in ihrem Leben, das öffentlich gelebt wurde. Aber ich finde, ihr Privatleben wurde schon bemerkenswert geschützt. Also mit einer bemerkenswerten Sorgfalt geschützt.
Das ist die offizielle, von der Familie bestätigte Version. Ich sage jetzt ganz bewusst offiziell, denn natürlich gibt es parallel Gerüchte oder kursieren Informationen. In den Stunden nach ihrem Tod gab es zum Beispiel Berichte von Boulevardzeitung, dass sie wegen Nieren- und Autoimmunproblemen in eine Klinik in Nashville eingeliefert worden sei. Das sind aber Sachen, die wurden von der Familie nicht bestätigt. Es kann stimmen, dass sie nicht einfach nur eingeschlafen ist, sondern vielleicht vorher mit Nieren und diesem Autoimmunproblem ins Krankenhaus musste, aber es ist halt eben nicht bestätigt. Und wenn man sich auch die letzten anderthalb Jahre ihres Lebens anschaut, kommt es eigentlich auch nicht aus heiterem Himmel, ne? Also nach dem Tod ihres Mannes Karl im März 2025 häufen sich die Anzeichen, dass es Dolly einfach nicht mehr so gut geht. Ich meine, sie ist fast 80. Und sie verschiebt Konzerte. Dann muss sie dann irgendwie natürlich auch häufiger mal ins Krankenhaus. Und einmal kommentiert sie das Ganze noch mit einem typischen Dolly-Witz. Das sei eben ihr 100.000-Meilen-Check-up. Und der habe nichts mit Schönheitschirurgen zu tun. Also im Herbst zieht sie sich dann auch immer wieder zurück und wird immer weniger gesehen. Dann gab es tatsächlich im Oktober 2025 einen Post ihrer Schwester. Ich erwähne das nur, weil es auch schon wieder zeigt, wie fit sie eigentlich noch im Kopf war. Ihre Schwester Frieda macht einen Social-Media-Post und ruft zum Beten auf. Ja? Ruft zum Gebet. Kurzfristig dachten natürlich alle, ach du Scheiße, Dolly ist tot. Also warum sollte so? Und sie schreibt dort drunter, ich bin noch nicht tot. Ne? Und genau, dann hat sie im Januar ihren 80. Geburtstag zum ersten Mal ohne Karl gefeiert. Und es gab eins ihrer letzten Auftritte war dann im März, am 14. März, nur 11 Tage nach Karls Tod, bei der Saisoneröffnung von Dollywood zum 40. Jubiläum des Parks. Niemand hätte es hier natürlich übel genommen, wenn sie zu Hause geblieben wäre. Stattdessen steht sie auf der Bühne ganz allein mit ihrer akustischen Gitarre und singt Celebrate the Dreamer in You, ein Lied, das sie selbst für diesen Park geschrieben hatte. Und das war, wie gesagt, eines der letzten Male, wo sie auf der Bühne stand. Ich finde es bewundernswert, bei 79 noch auf der Bühne zu stehen und zu singen. Sie blieb übrigens musikalisch aktiv bis zuletzt. Sie hat ein Album rausgebracht. 2023 erscheint das Studioalbum Rockstar. Ich habe es mir gestern mal angehört. Das sind 30 Songs auf dem Album. Duette mit Paul McCartney, mit Ringo Starr, mit Elton John, mit Stevie Nicks, mit Sting. Also geile Songs. Über die 6 Jahrzehnte hinweg hat sie mehr als 3000 Songs geschrieben, 11 Grammys, hat Nina auch schon erzählt, für 2 Oscars und eine Tony nominiert. Also einfach wahnsinnig erfolgreich. Und dann 2022, so kam ich nämlich drauf, hat sie sich nach anfänglichem Zögern, weil sie das Gefühl hatte, ich bin aber doch eigentlich gar nicht rockig genug, hat sie sich nach Zögern in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufnehmen lassen. Auch das finde ich schon wieder so witzig, weil die meisten Menschen, wenn die Rock'n'Roll Hall of Fame auf dich zukommt und sagt, wir wollen dich aufnehmen, würden alle schreien, ja. Was macht Dolly Parton? Ja, wirklich?
Nein,
ich weiß nicht. Ja. Bin ich denn rockig genug? Und irgendwie finde das einfach unglaublich sympathisch. Ich glaube, ihr merkt es in dieser ganzen Folge. Es ist irgendwie auch gerade sehr schön, mal eine etwas leichtere Folge zu haben, weil Nina und ich einfach Dolly sehr sympathisch finden. Und auch, dass sie die Ikone der queeren Community war. Ne? Nina, du hast das auch gerade schon gesagt. Sie war jetzt nicht eine Aktivistin, aber sie hat sich einfach für diese Menschen eingesetzt, beziehungsweise hat denen Raum gegeben mit ihrem Gay Day in Dollywood, ja, und hat gesagt, ich liebe jeden. Und ich meine, wir wohnen in Köln ist das für uns fast schon eine Selbstverständlichkeit, aber in Tennessee, in Nashville, ist das halt immer noch ein Riesenthema. Und wenn dann eine der größten Country-Ikonen sich für diese Menschen einsetzt, hat es eine unglaubliche Symbolkraft. Ich meine, bei den ganzen Rednecks, die da noch da rumlaufen, das ist einfach, das ist eine andere Welt, das Landleben. Ich sage jetzt mal, gut, Nashville ist doch nicht mehr das Landleben, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, das Gebiet, ticken die Uhren noch ein bisschen anders. Und dann hat sie etwas gemacht. Sie hat ein philanthropisches Erbe. Und zwar 1995 gründete sie die Imagination Library. Und inspiriert ist die nämlich von ihrem eigenen Vater, der übrigens nie lesen und schreiben gelernt hat. Also da merkt man auch nochmal, in welcher Armut sie groß geworden ist. Also ihr Vater konnte nie lesen und schreiben. Und das Programm verschickt kostenlose Bücher an Kinder von der Geburt bis zum Schulalter, mittlerweile übrigens weltweit, mit deutlich über 100 Millionen verschickten Büchern. Manche Quellen sprechen inzwischen sogar von über 270 Millionen. Und während der Pandemie spendete sie $1 Million an einer Universität und das Geld wurde nachweislich für Forschung, für den moderner Impfstoff eingesetzt. Und also sie hat, ihr merkt es, sie hat sich einfach dafür eingesetzt und allein diese Idee zu sagen, ich verschicke Bücher, damit Kinder sich weiterbilden können oder eine Bildung bekommen, finde ich ganz, ganz toll. Und jetzt merkt man nämlich auch übrigens, nach ihrem Tod kommen Beileidsbekundungen aus praktisch jeder politischen Ecke der USA. Und vielleicht ist genau das die eigentliche Pointe ihres Lebens, eine Frau, die aus bitterster Armut kam, die geschlagen wurde, ihren kleinen Bruder verlor, Morddrohung bekam, an einem Punkt so viel Druck verspürt hat oder war so unglücklich war, dass sie fast nicht mehr leben wollte, dass sie es trotzdem geschafft hat, für Millionen Menschen quer durch alle Lager zu einem Symbol von Wärme und Großzügigkeit zu werden. Also ich finde das großartig.
Das hast du richtig schön zusammengefasst, Friedi. Ich würde da gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich finde, die Frau ist einfach so beeindruckend in allem, was sie gemacht hat. Und ein Fakt, den ich auch krass fand, noch hinten rangehängt, die hätte Multimillionärin sein können, ist sie aber nicht, weil sie immer auch ihr Geld geteilt hat. Sie hat immer was abgegeben. Sie
ist das gespendet. So?
Ja, ja. Hm. Zumindest das, was man öffentlich weiß. Ob da nicht noch irgendwo was liegt, I don't know. Ne?
Bestimmt ja. Ein paar Millionchen schwer. Aber
das
okay.
Aber auf jeden Fall. Aber sie hat immer geteilt, ne? Und sie hat immer was abgegeben davon und sich eingesetzt. Und das finde ich so schön und zeigt einfach, was für ein Mensch sie war. Dass sie auch nicht immer glücklich war, aber es irgendwie geschafft hat, dass sie das für sich schön gemacht hat. Krass.
Ja, und sie hat einen Satz gesagt und den finde ich auch sehr bezeichnend. Sie hat gesagt, sie erlaube sich selbst nicht länger als 3 Tage am Stück depressiv zu sein.
Hm.
Ja, aber und das klingt vielleicht am ersten Blick wie ein Motivationsspruch. Aber ich glaube eher, nach all dem, was sie erlebt hat, ist es eher wie so eine hart erarbeitete Überlebensstrategie.
Hm.
Sie ist natürlich ganz anders groß geworden mit, ich meine, wenn du so arm groß bist und mit 12 mit meinen Eltern, 14 Personen in 2-Zimmern-Haus. Ich stelle mir es richtig vor wie so eine Bretterbude.
Ja, war es auch. Ja? War es auch.
Was willst du denn da machen? Willst du dich dann da hinsetzen und willst dann den ganzen Tag unglücklich sein? Nein. Also musst du überlegen, wie überlebe ich das und wie schaffe ich das raus und habe trotzdem ein schönes Leben. Und das hat sie sich sehr krass angeeignet. Und ich finde, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Ich will jetzt nicht Depression kleinreden, überhaupt nicht. Aber ich glaube, es gibt Wellen und Phasen im Leben. Und es wird Phasen geben, die sind dunkel, auf jeden Fall. Und die können auch länger gehen. Aber es geht dann auch mal wieder bergauf. Und es gibt immer auch schöne Seiten. Und ich glaube, wenn man sich daran festhält und ein bisschen mehr wie Dolly Parton ist, ich glaube, dann fährt man ganz gut.
Ich finde auch.
Oder?
Ich finde auch, das kleiner Side-Fact am Rande, den ich heute Morgen gesehen habe und einmal laut aufgelacht habe. Sie hat sich immer gegen Donald Trump zum Beispiel ausgesprochen. Der wollte ständig irgendwie mit ihr in Verbindung gebracht werden, eben wegen ihrer Strahlkraft, ihrer positiven. Und hat ihr mehrfach irgendwie auch irgendwelche Auszeichnungen von ihr angeboten. Die hat sie immer abgelehnt. Und jetzt hat er heute oder in der Nacht ein Foto von sich und ihr gepostet. Guckt es euch mal an. Es ist nämlich kein Foto, sondern es ist eine Zeichnung, die sie so eng umschlungen zeigen und es soll sozusagen beweisen, dass die zwei befreundet waren. Kompletter Bullshit natürlich. Aber was ich damit sagen möchte, diese Frau hat einfach in meinen Augen alles richtig gemacht und jeder wollte auch an ihrer Seite sein, weil das sehr, sehr positiv dann auch auf die anderen Leute ausgestrahlt
hat. Und sie war nur an der Seite von Carl Dean. Mann, ist das schön.
Das ist wirklich schön.
So,
ihr Lieben, schreibt uns gerne mal, welcher Teil der Geschichte euch überrascht hat, ob es vielleicht noch andere Facts gibt, die ihr wisst, andere Hintergrundinformationen. Wir sind da natürlich immer sehr, sehr
bestimmt
happy.
Noch, also
ja,
noch
unendlich viel.
Natürlich. Ne?
Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns richtig doll, wenn ihr unseren Podcast bewertet, wenn ihr den abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das dauert echt nur einen kurzen Moment, vor allem die Bewertung, und unterstützt uns sehr. Und das Abo dient dazu, dass ihr keine Folge verpasst. Also eigentlich ist es ein Win-Win, macht einfach alles.
Und dann haben wir noch die Möglichkeit, oder habt ihr noch die Möglichkeit, uns kennenzulernen. Nächste Woche, also wir haben ja nie mehr jetzt gerade am 28.08. auf, nächste Woche, also am 6.09. sonntags, machen wir einen kleinen Community-Treff. Und zwar treffen wir uns in Aachen, wir treffen uns in Köln, am Aachener Weiher, wegen dem Aachener Weiher. Wir treffen uns nicht in Aachen, Gehfahrt nicht nach Aachen, Storno, kommt nach Köln. Wir treffen uns in Köln am Aachener Weiher, so rum. Um 15 Uhr. Und wir haben eine Überraschung für euch dabei. Wir konnten eine Überraschung organisieren. Und Nina und ich, wir freuen uns so hart, weil wir es so gerne mögen. Auch selber die Überraschung. Wir müssen uns auch ein bisschen zusammenreißen, dass noch was von der Überraschung da ist. Aber das kriegen wir hin.
Deswegen ist es aber wichtig, dass ihr euch meldet, dass ihr kommt. Weil nicht, dass nachher keiner oder jemand keine Überraschung bekommt. Das würde mir das oder uns das Herz brechen.
Und ich finde zu viel auch gut, eher tendenziell. Also zu viel Überraschung, ne? Wäre grundsätzlich auch eher besser. Genau, wir freuen uns sehr auf euch. Kommt vorbei, schreibt uns. Ich weiß nicht, wo ihr uns hört. Schreibt uns bei Spotify, wenn ihr uns bei YouTube schaut. Man sieht uns ja jetzt auch. Schreibt uns bei YouTube, bei Instagram, bei TikTok. Ihr erreicht uns eigentlich überall. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder und sehen uns nächste Woche Sonntag.
So ist es.
Auf Wiedersehen.
Ciao.
Dark Secrets. Die dunkelsten Abgründe der Promi-Welt.